freue mich. Als wir uns vorhin unterhalten haben, was so dran sein könnte, haben wir gesagt, ich habe was auf dem Herzen zum Thema über das Wort Gottes. Und Axel sagt, das habe ich auch vorbereitet. Und so glaube ich doch, dass es der Heilige Geist will. Und als wir jetzt auch in Anbetungszeiten waren, war eine starke Betonung auf sein Wort. Ich will umkehren, so zu leben, wie dein Wort es sagt. Ich fange mal an mit einer Fortführung aus dem 2. Petrus, was der Axel zum letzten Gemeindegebetsabend angefangen hatte. 2. Petrus 1, Vers 18 bis Vers 21. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf den heiligen Berg waren. Da berichtet Petrus von dieser Begegnung, die sie auf dem Berg mit Jesus zusammen hatten, als er verherrlicht wurde und ganz anders aussah und sie Elia getroffen haben. So, und jetzt geht es weiter im Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligem Geist. Und als ich das gelesen habe oder darüber nachgesonnen habe, ist mir besonders der Vers 19 wichtig geworden. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ich glaube, das ist eine Antwort auf die Fragen, welche Haltung wir einnehmen sollen, in Bezug auf die ganzen Kriege, von denen wir derzeit hören. Wir wissen davon, dass die Welt in Aufruhr gekommen ist. Oder wieder mehr in Aufruhr gekommen ist, als es einige Jahre zuvor war. Es gibt einen massiven Krieg in Syrien und Irak. Im Namen des Islam werden Menschen ermordet, Christen zuallererst vor allen anderen gesucht und verfolgt. Und es ist nicht klar, wohin das noch geht. Es gibt keine klaren Frontlinien mehr. Die ISIS bekämpfen, sind eigentlich die, die auf andere Weise auch schon bekämpft wurden, zum Beispiel das Regime von Assad. Es ist eine Verwirrung pur, die dort herrscht. Es gibt keine so leicht unterscheidbare Front mehr. Und was wir hören in der Ukraine, Russland führt weiterhin Krieg dort. Es gibt dort keinen Frieden in diesem östlichsten Teil der Ukraine. All das lässt uns, ja, irgendwo macht uns das doch irgendwo auch Sorge oder Angst. Beziehungsweise die Frage, wie sollen wir damit umgehen? Was soll das für uns bedeuten? Und auch wenn ich es nicht hoffe, kann ich nicht mit Sicherheit versprechen, dass uns das alles nicht erreichen wird hier in unserem Land. Oder dass wir von den Auswirkungen verschont bleiben, von dem, was jetzt in Aufruhr gekommen ist. Und in all dem hat es ganz stark zu mir gesprochen, der Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und ich beziehe das jetzt aus meiner Sicht heute nicht auf einzelne Prophetien auf die letzten Tage. Da bin ich nicht fit in diesem Thema. Und da wüsste ich das jetzt auch nicht in einzelne Bibelverse einzuordnen. Und es ist auch nicht mein Ziel heute. Es gibt Menschen, die haben da die Berufung und die Begabung, solche Zeitgeschehen in Details in der Offenbarung einzuordnen. Das habe ich heute und hier nicht. Aber was ich habe, ist, dass ich weiß, dass das gesamte Wort Gottes das helle Licht ist, was unser Herz festmacht in dieser Zeit. Was unser Herz auf den Herrn ausrichtet. Was unser Herz mit Vorfreude erfüllt, dass er wiederkommen möchte. Was unser Herz stark macht, eben nicht Angst zu haben, sondern das zu tun, was Jesus vorbereitet hat für diese Zeit. Und ich glaube, dass so wie die Finsternis eine Einschüchterung ausübt, und Angst und Schrecken verbreitet, hat Jesus einen Plan in dieser Zeit. Und ich glaube, dass wenn wir fest im Wort verankert sind, dann werden wir übereinstimmen und sagen, ja Herr, ich will Teil von deinem Plan sein, jetzt umso mehr als je zuvor. Weil wir merken, es geht was los. Man kann es schon wie Geburtswehen bezeichnen, was über die Welt geht. Oder wenn wir an diese Ebola-Seuche denken. Wir wissen nicht, was das auch auf uns für eine Auswirkung haben wird, praktischerweise. Wir können nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass das alles fern von uns bleibt, nur weil wir Deutschland heißen. Aber wir können und müssen wissen, dass in all dem Jesus einen Plan verfolgt, mit uns, mit seiner Gemeinde. Hier steht, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf zu achten, oder ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Der Kontrast, dass das, was Jesus tut, sich abhebt von dem, was in der Welt geschieht, dieser Kontrast wird stärker. Und das ist eine echt gute Botschaft. Und das ist eine Botschaft, die unser Herz anspornen sollte, ganz besonders uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Weil das, was es jetzt in unserem Herzen braucht, können wir uns nirgendwoher erschaffen, außer durch das Wort Gottes. Wenn wir uns mit dem gesamten offenbarten Wort beschäftigen, dann schafft das in uns den Glauben, die Zuversicht und den richtigen Blick. Ich möchte mal aus dem Johannesevangelium lesen, den ersten Vers. Johannesevangelium, Vers 1 bis 3, im ersten Kapitel. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ich möchte besonders auf den Vers 3 hinaus. Alles wurde durch das Wort, und ohne das Wort, was aus Gottes Mund kommt, wurde auch nicht irgendetwas, was geworden ist. Und das können wir uns anschauen, auf unserer Erde, auf unserer Welt, alles, was wir sehen, was sichtbar, physisch existiert, wurde durch ein Wort Gottes geschaffen und erzeugt. Wenn Gott etwas spricht, dann ruft es eine Reaktion hervor. Gottes Wort ist keine Information, die unser Wissen bereichert, sondern Gottes Wort schafft Substanz. Wir können es angucken jetzt in den schöne Herbstfärbung. Alles, was Gott wunderbar geschaffen hat, sehen daran ist ein Beleg dafür, dass diese Verse wahr sind. Dass alles durch das Wort Gottes geschaffen wurde. Es bezieht sich genauso auf Jesus. Man kann genauso lesen, im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott. Und Jesus war Gott oder ist Gott. Dieser war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch ihn und ohne ihn wurde auch nicht irgendetwas, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Man kann das austauschen mit dem Namen Jesus, wenn wir das Wort lesen an dieser Stelle, weil ein Stück später im Kapitel steht, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also das ist der Schlüssel dafür, dass wir da verstehen können, dass das Wort Gottes gleichbedeutend mit der Person Jesus ist. Und das ist ein Geheimnis und da brauchen wir uns nicht drüber wundern, weil es ist vom Geist Gottes offenbart und wir empfangen es in unserem Geist durch Offenbarung. Nochmal zurück zum Vers 3. Alles wurde durch das Wort Gottes und ohne das Wort Gottes wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das, was es in uns braucht, in unserem Herzen, um jetzt festzustehen, um voller Freude zu sein, um eifrig zu sein, um treu zu sein, selbst um das Wort Gottes zu lieben, all das wird durch das Wort Gottes geschaffen, weil Gottes Verfahren sein Wort ist, um irgendetwas zu schaffen. Und der Heilige Geist in uns, der nimmt auch das Wort Gottes und Wir lesen auch bei der Schöpfung, dass der Heilige Geist über den Wassern schwebte und Gott sprach und es wurde. Die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist und dem Wort erzeugt Existenz. Und die geistliche Existenz von Glauben in uns oder von Zuversicht oder von Hoffnung oder von übernatürlicher Weisheit, die wir brauchen, die braucht ja einen Schöpfer in uns. Und da wir die nicht aus uns selbst heraus erzeugen können, braucht es eine Schöpfungstätigkeit in uns. Und der Heilige Geist verwendet das Wort. Wir lesen ja vom Heiligen Geist weiter hinten im Johannesevangelium. Von dem Meinen wird er es nehmen und euch offenbaren. Und der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes und mit dem Heiligen Geist zusammen wird das aus einem Buchstaben zu einer wirksamen Kraft. Wir kennen das ja, weiter hinten steht in dem Neuen Testament, ich glaube im Römerbrief, dass der Buchstabe tötet und der Geist lebendig macht. Wenn das Wort zu einer reinen Information, wenn wir das als eine reine Information lesen, dann wird es uns nichts nützen. Wenn wir es aber empfangen und dem Heiligen Geist erlauben, dass er das in uns lebendig macht, dann ist das Wort in uns genauso wirksam als das Wort Gottes, als am Anfang gesagt hat, es werde Licht. Und es wurde Licht. Die Substanz, die Eigenschaft Licht wurde erschaffen, weil es Gott gesagt hat. Und weil der Heilige Geist dabei beteiligt war. Und weil er durch Jesus, den Sohn, alles geschaffen hat. Und so sehen wir, dass das Wort Gottes, was wir lesen, was offenbart ist, was wir aufgeschrieben bekommen haben, und der Heilige Geist miteinander zusammenarbeiten. Und wir sehen, dass das Wort Gottes auch gebraucht werden kann für Jesus selbst. In der Offenbarung steht, sein Name heißt Wort Gottes. Der Name von Jesus heißt Wort Gottes. Jesus ist der offenbarte Ausspruch Gottes. Wir lesen es ja, dass das Wort Fleisch geworden ist, also anschaubare Existenz, als Jesus hier gelebt hatte. Und so wie er gelebt hat, hat er das Wort Gottes offenbart, weil er selber die Verkörperung der gesamten Botschaft von Gott ist. Und ich möchte uns Mut machen, wenn wir hier in diesem Buch lesen, in der Bibel lesen, dass wir das immer mit diesem Hintergedanken tun. Hier sind Worte, die haben Leben und die haben Schöpferkraft. Oder Jesus vergleicht es ja selbst mit einem Samenkorn. Wenn ich einen Samen von irgendeiner Art Gewächs in der Erde tue, wächst daraus genau das, was in dem Samen beinhaltet ist. Da kommt Wasser drauf, plötzlich wächst es, schlägt Wurzeln und es wird am Ende ein großer Baum daraus. Also auch ein Samenkorn hat in sich eine Wirksamkeit. Und wenn die richtige Umgebung da ist, geht's los, wächst was. Und so ist das Wort Gottes in uns. Jedes Wort Gottes ist ein Same, der eine bestimmte Wirksamkeit in unserem Leben bringt. Und dann geht mir's ja manchmal so, dann lese ich was. Zurzeit lese ich den Propheten Jesaja. Da bin ich angeregt worden, weil der Annegret ihn immer mal wieder zitiert hat in der Jups. Ich dachte, lese ich mal einen kompletten Jesaja. Und da gibt es Passagen, wo ich total begeistert und erstaunt bin. Und dann gibt es Passagen, die nicht zu meinem Herzen sprechen. Aber ich habe mir angewöhnt zu sagen, okay Herr, es ist dein Wort. Mein Verstand ist viel zu klein und viel zu ungebildet, geistlich ungebildet, um einschätzen zu können, ob das wichtig ist oder nicht. Ich nehme es genauso wichtig wie die anderen Dinge, die mich sofort ansprechen. Dein Wort ist dein Wort, lass es in mir deine gute Wirkung tun. Und der Heilige Geist in mir, der arbeitet damit. Das bleibt für meinen Verstand verborgen, macht nichts. Also ich mache euch total Mut, wenn wir lesen, nicht extra die Kapitel zu lesen, die schwer zu verstehen sind, das denke ich, ist nicht nötig, aber dass wir trotzdem in allem, was wir lesen, sagen, Herr, es ist dein Wort und dein Wort bist du selbst und das gehört dazu und ich möchte, dass du in mir das Gebiet erweiterst, dass ich dich kenne. Wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, dann nehmen wir ja Jesus selbst in uns auf und Offenbarung über Jesus. Und der Heilige Geist in uns, der wartet auf Material zum Verarbeiten, um das mal so zu sprechen. Und er baut daraus Offenbarung für uns, er baut daraus Glauben. Und ich glaube, viele Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir ja sozusagen aus dem Bauch heraus. Und das kann sowohl aus unserem seelischen, fleischlichen Gefühlsleben heraus geschehen, das aus dem Bauch heraus. Es kann aber auch vom Heiligen Geist geleitet geschehen, aus dem Bauch heraus. Beides ist ungefähr ähnlich, wie es sich anfühlt. Und wir können das vorbestimmen, welcher Bauch in Anführungsstrichen eine Entscheidung trifft. Der geistliche, vom Heiligen Geist geleitete oder der natürliche, fleischliche, mit seiner Lust, die letzten Endes uns Schwierigkeiten bereitet oder falsche Entscheidungen fördert. Wenn wir dem Heiligen Geist Material geben, in uns Entscheidungen zu formen, indem wir viel mit dem Wort Gottes umgehen, dann werden wir auch aus unserer Intuition heraus Entscheidungen treffen, die dem Heiligen Geist gefallen, weil er in uns was arbeiten konnte. Natürlich gibt es viele Bereiche, wo das Wort ganz klare Anleitungen gegeben hat, was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Und was Gott segnet und was Gott nicht segnet. Es gibt aber auch viele Bereiche, wo das nicht so klar steht. Und gerade für diese Bereiche ist das Wort Gottes genauso wichtig. Wenn wir das in unserem Herzen, wenn das in unserem Herzen lebt, werden wir in uns ein Gefühl dafür bekommen, was dem Heiligen Geist gefällt. Wenn dem Heiligen Geist gefällt das ganze Wort, weil es steht, dass hier in dem 2. Petrus, in dem Vers 21, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist in uns das findet, was er selber offenbart hat, da freut sich. Er freut sich unheimlich. Der Heilige Geist, wenn wir jedes Wort, was wir lesen, am besten laut, wenn wir irgendwo mal alleine sind, trifft er bei dem Heiligen Geist auf eine Erinnerung an den Moment, an dem er es offenbart hat und durch einen Menschen hat offenbar werden lassen. Der Heilige Geist hat es ja alles schon in sich, er kennt das alles und er freut sich. Ja, genau, damit habe ich das und das gemeint. Das wirst du später mal noch in dir finden, was ich damit gemeint habe. Oder auch manchmal sofort. Der Heilige Geist freut sich über jedes Wort Gottes, was über unsere Lippen kommt und was wir aussprechen, was wir uns selbst vorlesen. Und das schafft in uns Substanz, Glaubenssubstanz, Lebenssubstanz und Substanz, Entscheidungen so zu treffen, dass sie dem Heiligen Geist gefallen, dass sie dem Herrn gefallen. Unserem Verstand ist es nicht möglich, das Wort so genau für jede Alltagssituation zu analysieren und daraus eine Handlungsanweisung abzuleiten, was wir zu tun haben. Aber der Heilige Geist schafft in uns wie eine Art ein Zeugnis davon oder ein Gefühl dafür, was dem Herrn gefällt und was ihm nicht gefällt. Was am Ende unser Leben segnet oder seinen Plänen dient oder was ihnen nicht dient. Und das kann unser Verstand nicht im vollen Umfang fassen. Das ist unmöglich. Aber der Heilige Geist schafft es in uns durch das Wort Gottes. Und wenn wir dieses Wort in uns aufnehmen, ist es auch, kann man es auch vergleichen wie mit einer Nahrung. Wenn ich was Gutes esse, ist mein Körper gestärkt und ist leistungsfähig, eine Leistung zu vollbringen. Was da ganz genau im Hintergrund alles abläuft, kann unser Verstand nicht fassen. Wir wissen nur, wenn ich Kraft brauche, muss ich was Gutes essen. Und wenn ich mich verausgabt habe, habe ich Hunger, muss ich nachladen. Und so geht es auch unserem Geist. Er ist permanent gefordert in einer Umgebung. Wir sind echt an einem finsteren Ort. Es gibt die eine Art Finsternis, die wir hören von Kriegen, von Massakern, von fürchterlichen Dingen, wo wir jetzt auch Flüchtlinge hierher kommen in unser Land. Es gibt die andere Art Finsternis, die in unserem Land geistlicher Natur ist, in Bezug auf jede Art moralische, christliche Werte, die mit Füßen getreten werden, wo in Bezug auf die von gute, von Gott geschaffene Sexualität eine Verwirrung angestiftet wird und das sogar von höchsten Regierungskreisen unterstützt wird. Da ist eine strategische Idee dahinter von der Finsternis. Unsere gesamte EU ist in vielen Bereichen ein Segen, okay, aber in Bezug auf moralische Werte werden wir zu Recht zum Gespött vor anderen Völkern. Die können zu Recht mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, was hat denn der Westen für eine Moral? Dass das zu Recht geschehen kann. Dahinter ist eine Strategie von der Finsternis. Und in all dem ist unser Geist täglich von früh bis abend auf Schwerstarbeit. Unser innerer Mensch leistet jeden Tag Schwerarbeit. Immer wieder Entscheidungen zu treffen. Oder das beliebte Thema, dass wir uns ablenken lassen, dass wir uns auch hier und da Zeit klauen lassen, die nicht mit Arbeit oder mit notwendigen Dingen gefüllt ist. Dahinter steckt eine Strategie der Finsternis. Und unser Geist in unserem Inneren muss jeden Tag eine anstrengende Arbeit leisten, auf Kurs zu bleiben. Und so wie unser Körper täglich versorgt werden will, damit wir Kraft haben, damit wir nicht zittrige Knie bekommen und schwach werden, so braucht es unser Geist. Unser Geist muss sich täglich mit der gesamten Finsternis auseinandersetzen. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören nicht mehr dazu. Wir sind in einem feindlichen Umfeld. Wir sind ein Licht in Jesus und wir haben komplett andere Wertmaßstäbe als unsere Umgebung. Das ist eine Arbeit, die wir leisten, täglich darin zu leben. Und deswegen lechzt unser Inneres nach Nahrung. Der Heilige Geist in uns sucht nach Kohlen, die er anlegen kann. Versteht ihr das? Er will das Feuer am Brennen halten. Der Heilige Geist ist in uns bestrebt, uns überall zu helfen und zu unterstützen, um stark zu sein in Jesus. Und er braucht Kohlen, um den Kessel zu heizen, damit wir Kraft haben. Und das ist das Wort Gottes. Wenn es nicht in uns kommt, weil wir es nicht lesen, kann auch der Heilige Geist nur eingeschränkt seine Arbeit tun, weil er das braucht, um damit umzugehen. Wenn wir wiederum uns mit dem Wort beschäftigen und wirklich auch sagen, okay Herr, mein Verstand, da muss das jetzt nicht alles begreifen, es ist dein Wort, du bist es selbst, ich nehme dich auf. Ich will dir, Heiliger Geist, Raum geben, ich will dein Wort in mir lebendig halten, damit du es verwenden kannst, damit du in mir eine Substanz erschaffen kannst, die stark ist, eine Substanz erschaffen kannst, die auch Situationen richtig beurteilen kann, obwohl das der Verstand gar nicht genau einschätzen kann. Ich will, dass du das Wort hast. Ich will es lesen. Und ich glaube, dass Gott treu ist, dass es nicht lange dauert, während wir lesen, dass wir Aha-Erlebnisse haben und dass wir erstaunt sind, dass wir sagen, Mensch, das steht hier, jetzt verstehe ich das plötzlich. Das ist der Heilige Geist treu, er lässt uns auch in unserem Sinn, in unserer Seele, auch in unserem Verstand da nicht leer ausgehen. Und ich möchte noch was weitergeben aus dem Psalm 119 über das Wort Gottes. Der Psalm 119 ist ein Komplett-Psalm über die Schönheit von Gottes Wort. Es wird ganz oft auch das Wort oder die Formulierung Gesetz verwendet in dem Psalm 119. Aber gemeint ist damit nicht eine Art Knechtschaft im Gesetz, Gesetzlichkeit, ich muss mit meiner eigenen Anstrengung gerecht werden, sondern es ist eine Offenbarung über die Vollkommenheit und Schönheit von Gottes Wort. Und da möchte ich mit euch einfach mal durch ein paar Verse durchgehen. Aus dem Psalm 119. Ab Vers 1. Da steht, glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Anders ausgedrückt, die im Wort Gottes leben, die sind deswegen glücklich, weil sie einen geraden und untadeligen Weg gehen können. Also uns ist verheißen, dass wir glücklich sind, wenn wir reichlich mit dem Wort Gottes gefüllt sind. Psalm 119, Vers 1. Dann Vers 6. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Uns ist verheißen, dass wir, obwohl die Welt uns etwas anderes einreden möchte, wenn wir uns nach dem Wort richten, wenn das Wort reichlich in uns wohnt, werden wir nicht beschämt werden. Dann Vers 10 und 11. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist das, worüber ich vorhin geredet habe. Wenn wir das Wort Gottes in uns haben, schafft es in uns eine Substanz, die eine intuitive Entscheidung gegen Sünde treffen kann. Wo wir in uns etwas geschaffen ist vom Heiligen Geist, um gute Entscheidungen gegen Sünde zu treffen. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Dann gibt es ganz viele Verse darüber, dass uns das Wort Gottes belebt. Der Vers 25. Am Staub klebt meine Seele. Belebe mich nach deinem Wort. Oder durch dein Wort. Dann bleib mal bei dem Beleben. Vers 144. Gerechtigkeit sind deine Zeugnisse für ewig. Gib mir Einsicht, damit ich lebe. Das bezieht sich auch auf das Leben mit dem Wort Gottes. Dann Vers 149. Höre meine Stimme nach deiner Gnade. Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Oder belebe mich analog deines Wortes. Belebe mich entsprechend von deinem Wort. Vers 149. Herr, belebe mich. Dann Vers 154. Führe meinen Rechtsstreit und erlöse mich. Belebe mich nach deiner Zusage. Oder belebe mich, indem in mir deine Zusage groß ist oder Substanz hat. Belebe mich nach deiner Zusage. Die Verheißungen Gottes, die beleben unser Herz. Schaffen in uns Leben, erschaffen in uns Leben, was vornweg nicht da ist. Das Wort Gottes erschafft. Vers 156. Deiner Erbarmungen sind viele, Herr. Belebe mich nach deinen Bestimmungen. Und immer wenn hier steht Gesetz oder Bestimmungen oder Zusagen, das sind alles Worte, die gebraucht werden für das gesamte offenbarte Wort Gottes. Belebe mich nach deinen Bestimmungen. Belebe mich durch dein Wort. Vers 159. Sieh, dass ich deine Vorschriften lieb habe. Nach deiner Gnade, Herr, belebe mich. Sieh, dass ich deine Vorschriften lieb habe. Nach deiner Gnade, Herr, belebe mich. Unser Geist in unserem Inneren hungert nach dem Wort Gottes, um dadurch belebt zu werden. Und das Wort Gottes belebt uns, schafft in uns eine neue Beziehung zu unserem Herrn, weil Jesus selbst ja das Wort ist. Und Jesus selbst möchte ja erforscht und kennengelernt werden. Der Vater und der Heilige Geist will erforscht und kennengelernt werden. Und das Geheimnis hat er in seinem Wort verborgen, über seinen Charakter, über seine Taten, über das, wie er mit uns umgehen möchte. Dann im Psalm 119 weiter, Vers 14. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Und das ist Wahrheit. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Am Ende, wenn wir mit dem Wort vertraut sind, werden wir sagen, das macht mir mehr Freude als aller Reichtum. Dann Vers 45. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Ich werde wandeln in weitem Raum heißt, das, was an Finsternis um uns herum existiert, wird auf Abstand zu unserem Inneren sein. Ich werde einen Freiraum haben, weil ich mit dem Wort Gottes gefüllt bin und weil ich davon überzeugt und überführt bin, was Gottes gute Pläne sind. Deswegen wird es mich nicht abdrücken, was ich ringsherum an schlechten Nachrichten höre. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Übrigens, der Beweis dafür, dass das Wort Gottes uns nicht einengt, sondern wirklich in die Freiheit führt. Der Teufel will es gerne so hinstellen, dass wenn wir nach dem Wort Gottes leben, dass das unseren Raum eng macht. Aber im Wort steht, ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Und das ist die Wahrheit. Dann Vers 77. Lass deine Erbarmungen über mich kommen, dass ich lebe. Denn dein Gesetz ist meine Lust. Das ist ein Zeugnis von jemandem, der mit dem Wort umgeht, mit dem bis dahin niedergeschriebenen Wort und sagt, es ist meine Lust. Es macht mir richtig Spaß, damit umzugehen. Dann Vers 92. Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Also der Umgang mit dem Wort schützt uns davor, innerlich bis hin zu tatsächlich verloren zu gehen, abzuhängen von Gott, abzukoppeln oder auch in schwierigen Zeiten aufzugeben. Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Also wäre nicht dein Wort meine Lust gewesen. Dann ganz genialer Vers, Vers 98 oder Vers 97, da gehört unbedingt dazu. Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Und das können wir gut gebrauchen, dass wir weiser sind als all die Finsternis um uns herum, weiser sind als all die Feinde, die gegen uns persönlich, als auch gegen die Gemeinde, als gegen das Reich Gottes allgemein kämpfen. Es gibt eine ganz massive Feindschaft Und es gibt nur eine Möglichkeit, dem überlegen zu sein, dass wir mit dem Wort in uns gefüllt sind, dass wir in uns ein Zeugnis haben, wie denkt Gott? Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde. Und es gibt ja viele Feinde, die sind nicht persönlich, sondern die bestehen in Mächten von Finsternis, die bestehen in Ängsten, die bestehen in Bedrückung, in Scham, in Gebundenheiten, wo man nicht rauskommt. Dein Gebot, dein Wort macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Vers 103. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Das Wort Gottes ist auch ein Genuss. Auch für die Seele ist das Wort Gottes ein Genuss. Gott lässt auch die Bedürfnisse unserer Seele nach Schönheit, nach etwas Gutem, nicht unbefriedigt, wenn wir in seinem Wort zu Hause sind. Ich staune manchmal auch über den Humor, den Gott hat. Manchmal gibt es im Wort Gottes Stellen, da kannst du vor Lachen nicht mehr, wenn man sich mal reinversetzt. Oder Trost für unsere Seele oder Freude, Fröhlichkeit. All das ist auch im Wort Gottes. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Das steht wieder im Zusammenhang mit diesem Vers aus dem Petrusbrief, dass wir auf das Wort achten wie auf eine Lampe, die an einem finsteren Ort leuchtet, damit wir ganz einfach nicht in die Fallen treten, die aufgestellt sind vom Feind. Dann Vers 111. Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Ich werde es nicht in allem darauf eingehen, aber das, was Gott bezeugt in seinem Wort, das ist ein Erbe. Wenn wir das in uns haben, kann und wird uns das niemand wegnehmen bis in Ewigkeit. Das wird uns durchbringen durch die schlimmsten Bedrohungen und Verfolgungen, das Wort Gottes in uns. Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig. Das ist sicher, das ist ein sichergestelltes Erbe, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Denn die Freude meines Herzens sind sie. Gleich noch der Vers 112 daran. Ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun. Für ewig ist der Lohn. Also auch ist darin die Verheißung, dass das für uns ein Lohn ist, wenn wir das uns mit dem Wort beschäftigen. Vers 129. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Ich glaube, das geht in beide Richtungen. Unser Innerstes bewahrt das Wort Gottes, weil es schön ist, weil es gut ist, und das Wort Gottes bewahrt unsere Seele. Nochmal Vers 127, 26 und 27. Es ist Zeit, für den Herrn zu handeln. Sie haben dein Gesetz gebrochen. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Das ist auch eine Antwort. Wir sehen, dass eine Abkehr von den ehemals christlichen Werten in unserer westlichen Welt so massiv stattfindet wie eine Lawine. Und die Antwort darauf ist der Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Vers 133. Befestige meine Schritte durch dein Wort und gib keinem Unrecht Macht über mich. Auch das geschieht durch das Wort, dass meine inneren Schritte gewiss und fest sind. Vers 161. Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache, aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Das heißt, was auch immer ist, wenn wir wirklich mit dem Wort Gottes gefüllt sind, werden wir vor dem Herrn und vor seinem Wort mehr Ehrfurcht haben als vor jeglicher Art Bedrohung. Und das rettet uns. Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Große Beute ist zum Beispiel, wenn man was kaufen kann zu einem sehr günstigen Preis. So fühlt sich das an, in unserer Zeit übertragen, ein Schnäppchen gejagt zu haben. Ist für manchen das Gefühl, ich habe eine große Beute gemacht. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ich freue mich darüber wie über einen Lottogewinn. Haben wir jetzt alle noch nicht, keine Erfahrung damit, aber man kann sich ja mal da reinversetzen. Ich freue mich so über dein Wort und ich Nimm es kein übel, wenn du jetzt denkst, ja, das ist so, aber meine Erfahrung ist das nicht. Für mich ist das eher mühsam, das Wort zu lesen und dass da das Gefühl wie bei einem Lottogewinn aufkommt. Das habe ich so noch nicht erlebt, aber okay. Aber es ist eine Verheißung. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und das mehr und mehr in uns Substanz ist, werden wir sagen, von ganzem Herzen, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht, weil das die Antwort ist und die Stärke ist gegen alles andere. Vers 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie trifft kein Straucheln. Großen Frieden. Innere Stärke. Ich glaube, Frieden, innerer Frieden kommt aus innerer Stärke. Kommt aus dem Bewusstsein, egal was ist, ich bin an einem sicheren Ort. Ich glaube, das ist der Kern von Frieden. Und diesen Frieden haben die, die das Wort Gottes lieben. Und natürlich zum Abschluss der ganz bekannte Vers, Vers 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Und das Geniale ist, steht hier, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Da ist auch das eingeschlossen, was zu dieser Zeit durch den Heiligen Geist noch nicht offenbart und niedergeschrieben wurde. Weil das Wort Gottes in sich ja ein übernatürliches Werk ist, steht hier im Psalm 119 schon, dass die Summe des Wortes Gottes Wahrheit ist, was später durch den Jünger Johannes offenbart wurde, dass Jesus das Wort Gottes ist und Jesus selbst als Person ist die Wahrheit. Also auch im Psalm 119 ist schon prophetisch offenbart, dass Jesus das Wort Gottes ist oder dass durch Jesus das Wort Gottes offenbart worden ist. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Jesus hat den Namen Wort Gottes. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und darum ist dieses Wort kein Buchstabe, sondern eine übernatürliche Kraft, durch die Gott in uns das schafft, was er in uns sehen möchte und was wir brauchen. So.
Ja, mich hat dasselbe Thema beschäftigt. Und ich möchte uns dann noch auf eine andere Schriftstelle hinweisen. Lass uns mal aufschlagen Philipper 2 und wir lesen mal ab Vers 12. Philipper 2 ab Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr an meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also bisher als Kernaussage. Paulus sagt, die ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Ich denke, das bezieht sich jetzt nicht so auf die absolut kleinsten Details im Leben des Einzelnen, sondern auf die grundsätzliche Botschaft der Erlösung und dass alle die, an die er das schreibt, dem Herrn Jesus gehorsam geworden sind, indem sie zu ihm umgekehrt sind und Kinder Gottes wurden. Und dann steht, dass Gott es ist, der in uns das Wollen und auch das Wirken oder das Vollbringen wirkt. Und das tut er auch in Bezug auf das, was wir heute hören, dass wir mit dem Wort umgehen. Der Herr selber wird und will das in uns schaffen, dass wir gerne mit dem Wort umgehen. Und ich glaube, dass der Herr uns gerne in ein höheres Level bringen will, was unser persönlicher Umgang mit dem Wort Gottes betrifft. Ich glaube, dass wir alle in einem bestimmten Maße mit dem Wort umgehen. Und ich glaube, der Herr will uns in ein höheres Level bringen. Und die Schriftstelle sagt uns, das bedeutet jetzt nicht eine neue fürchterliche Anstrengung, sondern der Herr wird das Wirken in uns vollbringen. Und dieser Einschub tut alles ohne Murren und Zweifel. Ich glaube, in der NGÜ steht, dass wir jegliche Unzufriedenheit ablegen sollen. Und da ist mir das so bewusst geworden, dass Unzufriedenheit in irgendeiner Weise unsere Stärke und Kraft und Zuversicht empfangen können, aus dem Wort beeinträchtigt. Von daher, das nur als Einschub, da möchte ich nicht länger verweilen. Wenn du jemand bist, der anfällig ist, unzufrieden zu sein oder vielleicht auch oft in dieser Richtung redest, das ist extrem schädlich in Bezug auf den Umgang mit dem Wort. Und es raubt uns, das empfangen zu können, was wir durchs Wort empfangen können. Unzufriedenheit ist eine gefährliche Sache und der Feind ist da recht clever. Wir finden immer irgendwelche Anlässe, wo wir sehen, dass bei jemand anders alles irgendwie viel besser ist. Und so kenne ich das jedenfalls von mir, dass es da Gedankengänge gibt, dass man da ja nie an dem Punkt das so gut hat wie die anderen und alle anderen, außer ich. Das ist echt gefährlich. Das ist mir aufgegangen durch die Schriftstelle, weil das in dem Zusammenhang steht. Unzufriedenheit ist sehr gefährlich. Wenn du dem Raum gegeben hast, wirf das aus deinem Leben. Und wenn solche Gedanken hochkommen, musst du ganz bewusst das niedermachen. Wir dürfen dem keinen Raum geben, in unserem Herzen uns zu beschweren oder zu murren. Damit wir tadellos und lauter sind, unbescholtene Kinder Gottes. Und unbescholten, was ist eigentlich unbescholten? Unbescholten, mein Gedanke dabei war, nicht verdorben, nicht beeinträchtigt, nicht beeinflusst von irgendetwas Verkehrten. Wir sollen unbescholtene Kinder Gottes sein inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Das ist eine exakte Beschreibung unserer Gesellschaft. Und der Wille Gottes ist, dass wir in dieser Gesellschaft leuchten wie die Himmelslichter. Und jetzt kommt's, wie das alles geht. In dem, Vers 16, ihr das Wort des Lebens festhaltet. In dem, ihr das Wort des Lebens festhaltet. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin. Also Paulus geht es ja darum, er will gerne sicherstellen, dass die Philipper das Wort des Lebens festhalten, weil wenn sie das tun, dann weiß er, dass sie leuchten werden wie die Himmelslichter und dass letzten Endes seine Arbeit nicht vergeblich war. Das Wort festhalten. Und nun möchte ich ein Stück auch den Fokus lenken auf das viel subtilere, feinere, wie die unbescholtenen Kinder Gottes verdorben werden sollen. Nicht, ich meine nicht so sehr das ganz krasse Plumpe, was für Gesetze verabschiedet werden, was für Geist in der EU weht. Das ist alles wirklich von Halbblinden erkennbar. Ich meine das viel Feinere. Und deshalb kommt es mir darauf an, wir brauchen Umgang mit dem Wort, damit das Wort in uns der Geigerzähler ist. Das Messgerät, was sofort bewertet, beurteilt und misst, was wir erleben und was wir für Entscheidungen treffen, was wir für Werte haben. Kleines Beispiel, das aus der jüngsten Vergangenheit, sind so ganz kleine Dinge, wo ich beim drüber nachdenken gemerkt habe, ah ja, genau, so funktioniert es. Wir haben Umgang mit dem Wort und dadurch, wie es der Jan sagt, kann der Heilige Geist die Registerkarte ziehen in dem Moment, wo wir die brauchen. Ich habe ein christliches Buch in die Hand bekommen über Männer, schlage das einfach auf und das habe ich schon oft gemerkt, dass der Heilige Geist mir da hilft, Zeit zu sparen, dass ich beim ersten Aufschlagen weiß, ob ich das Buch lese oder nicht. Und da war ein Kapitel Stärke und ich dachte, oh ja, starke Männer, das interessiert mich. Da ist der erste Vers in dem Kapitel, lebe aus deiner Stärke. Und wenn wir jetzt Wort in uns haben, geht es sofort, weil ich weiß, das Wort sagt genau das Gegenteil. Und damit, puff, Buch zu, danke. Versteht ihr? Das geht ganz kurz, ganz schnell. Und so leitet uns der Heilige Geist in unserem Leben. Sofort leuchtet dann mir auf, Moment, meine Stärke? Nee, Paulus hat irgendwas gesagt von ich muss abnehmen, er muss zunehmen und meine Stärke lieber hinlegen und werdet stark in der Macht oder in der Kraft seiner Stärke, Epheser 6, 1. Aha, alles klar. Ganz kleines Beispiel. Also wir können unbescholten sein, indem wir das Wort festhalten. Und ich habe hier das bringen lassen, weil mir fiel vorhin ein gutes Bild ein. Ich habe mal vor langer Zeit einen Metallberuf gelernt und ich war als Maschinenbauer in der Berufsschule. Und da haben wir gelernt, Wenn Metallteile bearbeitet werden, und die Metallfachleute unter uns kennen das vielleicht noch, da gibt es Drehbänke, wo man Wellen für Maschinen drehen kann. Und diese Metallwellen müssen ein haargenaues Maß haben. Das geht im Metallbereich immer um Hundertstel. Und dafür gab es, zumindest heute geht es bestimmt mit Computer, aber zu meiner Zeit, gab es da eine sogenannte Prüflehre. Das sind haargenau angefertigte Werkzeuge. Das sind hier zwei Metallbacken. Die werden in einen Träger eingeschweißt. So sieht es aus. Hier sind auch noch zwei solche Metallbacken. Die eine Seite von dieser Prüflehre, die hat hier zwischen den beiden Backen, das sieht aus wie so eine doppelseitige Gabel, hat die einen ganz bestimmten Stand von, was weiß ich, 60 mm. Und wir nehmen mal an, die Welle, die gedreht wird, die in irgendeine Maschine eingebaut wird, die muss an einer bestimmten Stelle haargenau 60 mm Durchmesser haben. Und der Dreher hat diese Leere an seiner Drehbank. Und auf der anderen Seite hat diese Leere hier einen Abstand von 59,95 mm. Und dann haben wir diese 5 Hundertstel hier. Das ist die Toleranz, die die Welle noch haben darf. Und das bedeutet, jede Welle, die der Dreher dreht, wenn er diese Seite draufschiebt, die richtige Seite, 60 mm, weiß er, es ist nicht zu groß. Und wenn die Seite drauf passt, weiß er, die Welle ist zu klein. Damals gab es ganz viele solche Werkzeuge und man hat die Leere einfach nur draufgesteckt. Und das Interessante ist, diese Leeren, wenn du die da liegen mit bloßem Auge, siehst du nicht, welche Seite ein Hauch kleiner ist. Du kannst mit bloßem Auge ein paar Hundertstel nicht sehen. Deshalb ist immer die falsche Seite, wo du weißt, mein Teil ist ein Ausschuss, wenn das hier drauf passt, wenn auf die Welle das 59,95, wenn die Seite passt, ist meine Welle zu klein gedreht. Die war meistens rot angestrichen. Und dann weiß der Dreher, wenn das drauf passt, dann ist er nicht zu groß. Und wenn das drauf passt, ist er Schrott. Weil man kann ein Metall nicht wieder andrehen. Ab ist ab. Und wenn du diese Messlehre, wenn die da liegt und die Seite ist nicht besonders markiert, kannst du das nicht sehen, so für den ersten Augenblick, welche Seite ist da kleiner. Und ein bisschen ist das ein Bild, finde ich, wie das Wort wirkt. Deshalb brauchen wir Umgang mit dem Wort und brauchen, dass es in uns eine Substanz geworden ist. Und dann kann das, wie diese Lehre wirken in uns. Du schiebst es drauf, auf der richtigen Seite passt, auf der falschen passt auch, okay, dann ist es falsch. Dann stimmt irgendwas nicht. Und ich sehe, dass es sehr viel subtiler und feiner geschieht unter den Kindern Gottes. Ich hatte in jüngster Vergangenheit mehrere Telefonate, rief mich jemand an, Gemeindeleiter von einer anderen Gemeinde in unserem Land, und erzählte mir, dass er binnen von ein paar Tagen zwei Nachrichten bekommen hat aus seinem nahesten Umfeld, wo christliche Ehepaare lange Jahre verheiratet und die Frau zu dem Punkt gekommen ist, zu sagen, ich habe das eigentlich alle Jahre gar nicht gewollt und der Herr hat eine ganz andere Berufung für mich und ich habe jetzt über die Jahre alles irgendwie nur machen müssen, was du wolltest und deshalb lege ich jetzt den Ehering ab und lass mich scheiden. Weil der Herr hat mir auch eine Berufung gegeben und ich muss das tun, was der Herr mir aufträgt. So klingt das aktuell. Wir sind nicht mehr, um unterscheiden zu können bei Europa und was da für Gesetze herkommen. Und nachdem der mir das erzählte, dass einer verdaut hatte, ein paar Tage später kommt zu ihm ein anderer Gemeindeleiter und erzählt ihm haargenau dieselbe Geschichte, völlig verzweifelt, weit über 20 Jahre verheiratet. Und die Frau sagt, der ganze Dienst, das war eigentlich alles dein Ding. Für mich war das nur Krampf bisher. Und ich muss jetzt mal aufrichtig sein. Meine Freiheit, das ist, was der Herr mir gibt. Und Scheidung. Und das würde jetzt alles relativ schlüssig klingen, die Argumentation, wenn wir diese Lehre nicht anwenden, die Lehre des Wortes. Das draufstecken, dann sehen wir, aha, das entspricht nicht dem Wort, damit ist es falsch. Weil das Wort sagt, dass wir die Ehe nicht brechen sollen. Und noch viele andere Dinge zu dem Thema. Also es gibt sehr viel feinschichtigere Dinge, die mit christlichem Sprachgebrauch daherkommen, wo Bibelstellen zitiert werden, wo wir eben die Summe des Wortes brauchen. Weil man kann die kränkesten Dinge mit ein, zwei Schriftstellen rechtfertigen, aber im Kontext der Schrift ist erkennbar, dass es falsch ist. Und deshalb auch mein Plädoyer dafür, Umgang mit dem Wort, damit wir lauter und tadellos sind. Lauter hat was zu tun, dass unsere innere Haltung rein ist, unverdorben, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Es ist sehr aktuell und wird immer aktueller, dass Lehre und das Wort als etwas Lästiges an die Seite geschoben wird, weil es trennt, weil es stört, weil es immer nur das betont, was uns eben nicht verbindet. Und es gibt so eine starke Betonung unseren Predigten im Land, in Büchern, die veröffentlicht werden. Und das hat so den Geschmack, wir sind jetzt irgendwie weiter und wir müssen jetzt irgendwie mal auf das schauen, was uns verbindet. Und dieses Argument, wo ich von mir selber gestehen muss, da kriege ich innerlich Wallungen, wenn ich diesen Satz höre, weil ich den so oft gehört habe über die Jahre. Hauptsache Jesus. Müssen doch alle auf Jesus schauen. Und wenn das aber in dem Zusammenhang kommt, dass das lästige Wort und die Lehre, die uns ja immer nur trennt und was uns ja Schwierigkeiten bereitet. Es könnte so schön sein, wenn wir das nicht so mit der Bibel so eng hätten. Dann nervt mich dieser Satz inzwischen richtig sehr. Weil das hat der Jan ja klar gesagt. Wie können wir denn auf Jesus schauen und das dann so sehen oder verkaufen, dass dann die Lehre über Taufe oder über Heiligen Geist oder über Errettung, dass die dann nicht so wichtig ist. Wie können wir denn auf den schauen, wenn wir das denn ernsthaft tun wollen und gleichzeitig sagen, das Wort, ja wie auch immer, wenn Jesus selbst das geoffenbarte Wort ist, das ist ja der größte Hohn, den es überhaupt gibt. Es gibt keine Steigerung mehr für Hohn als das, dass man sagt, ach lass uns doch einfach nur auf Jesus schauen, egal ob du getauft bist. Und ach, hier leben zwei junge Leute, die sind zwar nicht verheiratet, aber heutzutage kann man das nicht mehr so. Die Zeit ist weitergegangen und es ist auch schwierig und so eng muss es nicht sein. Ach, wir schauen auf Jesus. Wie können wir denn auf das lebendige Wort schauen oder so reden und gleichzeitig sagen, ja, mit dem Wort, das war irgendwie gestern. Das sind so ein bisschen die veraltet sind, die nicht mitkriegen, was jetzt läuft. Also unsere Messlehre, um bei meinem Bild zu bleiben, für unser Leben ist das Wort. Deshalb lasst uns darauf achten, dass hier unsere Abstände genau stimmen. Wenn du deine Teile baust mit einer falschen Lehre, dann nehme ich alle Schrott. Das Wort hat Kraft. Da gibt es eine starke Passage in Apostelgeschichte 20. Ich glaube, dass das ein gutes Bild ist. Ich glaube, letzten Endes haben wir alle diese im Bild gesprochene Lehre in uns. Und die Frage ist bloß, ja, von was ist diese Lehre beeinflusst? Ist das die beeinflusst vom Wort Gottes oder stimmen die Abstände nach dem Wort Gottes oder eben nach irgendwas anderem? Genauso auch, wenn wir nach Rat suchen, wenn wir suchen, wie sollen wir bestimmte Dinge tun? Dann soll unser erster Weg in dieses Buch sein, weil wirklich unser ganzes Leben und jede Situation, in die wir jemals kommen können, wird es da drinnen geben. Vielleicht ist das ein Gedanke, nicht zuerst ein christliches Buch zu bestellen, sondern zuerst das Wort zu lesen. Paulus sagt, als er sich von den Ältesten von Ephesus verabschiedet, das Apostelgeschichte 20. Er war ja sehr lange in Ephesus. Ich glaube, dass er die Gemeinde sehr geliebt hat, dass er eine starke persönliche Beziehung hatte zu den Ältesten dort. Und dann wusste Paulus durch den Heiligen Geist, dass er nach Rom gehen wird. Und ich vermute mal stark, dass Paulus auch wusste, dass er eines Tages hingerichtet wird. Und ihm war klar, diese lieben Brüder werde ich nicht wiedersehen. Und sie haben sich getroffen. Und unter dem Aspekt muss man sehen, was er ihnen sagt. Also er hat gearbeitet in Ephesus 3,5 Jahre. Es gab dort diese Auseinandersetzung mit diesen Schmieden, die diese Götzenbilder gebaut haben. Es gab dort wirklich einen geistlichen Krieg. Paulus hat diese Stadt auf den Kopf gestellt und lieb gewonnen und hat 3,5 Jahre wirklich sein Leben mit ihnen geteilt. Und dieses Gespräch hier ist also zu sehen in dieser Situation, dass er wusste, das wird mein letztes Gespräch sein, ich werde diese Brüder nicht mehr sehen. Und wenn du das weißt, dann erzählst du nicht irgendwas, was man gestern vielleicht bei Ibi gesehen hat, sondern da erzählst du wirklich das, was dir wichtig ist. Und das beginnt Vers 28, wo er sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat, durch das Blut seines Sohnes. Und dann spricht er diese Warnung aus, dass Wölfe kommen werden und die Herde nicht verschonen. Und aus ihrer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Und ich glaube, dass ihm das sehr schwer fiel, ihnen das zu sagen und dass er da eine Last hatte, weil er wusste, ich sehe die nicht mehr, ich kann sie auch nicht davor bewahren, das ist das, was passieren wird. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und jetzt kommt es, worauf ich hinaus möchte. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Das sagt uns, dass das Wort die Kraft hat. Und Paulus konnte, denke ich, dennoch, dass es einen Abschiedsschmerz gab, in Frieden dort weggehen, weil er wusste, wenn ich sie dem Wort anbefehle, das Wort hat die Kraft, sie zu bewahren. Das Wort hat die Kraft, sie aufzubauen. Das Wort hat die Kraft. Es gibt noch andere Dinge, die auch mit dazu beitragen, uns aufzuerbauen und zu bewahren, aber ich glaube, in erster Linie ist es das Wort. Und dann ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben, meint, das Wort hat also die Kraft, dass ihr wirklich ans Ziel kommt, dass ihr am Ende das Erbe empfangt. Wie gesagt, unter der Überschrift, dass er wusste, er wird die Geschwister nicht mehr wiedersehen, befiehlt er sie Gott an und dem Wort seiner Gnade, dass die Kraft hat, aufzuerbauen und dass die Kraft hat, ans Ziel zu bringen. Aus diesem Grunde, lass uns hineindringen in ein anderes Level vom Umgang mit dem Wort, damit uns das wirklich zu dieser Freude wird, wie es auch beschrieben worden im Psalm 119. Und das kann es werden, das ist möglich. Und in Philipper 2 haben wir die Zusage, dass das Wollen, das Verlangen danach und das Vollbringen, das Tun, dass das der Herr in uns gerne wirken möchte. Und so können wir bestehen und so wächst in uns Unterscheidung, die wir zunehmend dringend brauchen, mehr denn je. Und also mein Testfeld auf dem Gebiet ist ganz, ganz oft, wenn Bücher veröffentlicht werden, neue Bücher im christlichen Bereich. Und da niemand schreibt an die Christenheit, ab jetzt beten wir alle zu Buddha und bitte stellt euch alle ins Wohnzimmer und Buddha auf. Das schreibt da niemand. Es ist subtiler, es ist mehr, wie es Paulus sagt, aus eurer Mitte werden Leute aufstehen, die werden versuchen, euch abzuziehen hinter sich her. Und wir brauchen deshalb den Umgang mit dem Wort, damit das in uns zu einem Fundament wird und dass wir diese Messlehre eben haben. Und dass wir die überall draufstecken und wenn die rot lackierte Seite draufpasst, dann wissen wir verkehrt. Ich glaube, dass es eine geistliche Kraft gibt, die zunehmend am Wirken ist. Dass ganz alte, absolut klare Glaubensgrundsätze ins Wanken kommen. Das ist, denke ich, das geschieht aktuell, dass ganz, ganz klare grundsätzliche Dinge, die vor 30, 40 Jahren keinem bekennenden Christ auch nur der leiseste Zweifel gekommen wäre, dass das irgendwie sich ändern würde, dass solche Dinge ins Wanken kommen. Deshalb kann ich auch nur noch mal meine Warnung aussprechen bei all dem seltsamen Einheitsbestrebungen in unserem Land, in der westlichen Welt, wo diese Betonung sehr stark ist. Ach, lass uns da nicht mehr drüber reden. Das war über die Jahrhunderte einfach nur anstrengend. Da ist die katholische Kirche gewesen und dann haben die Protestanten da so viele Probleme gemacht. Und dann die Baptisten und dann die Pfingstler und die Geistesgaben. Das ist alles so schwierig. Das ist alles nicht mehr wichtig. Wir wollen einfach wieder das eine. Dann kommt immer diese Schriftstelle aus Johannes, wo Jesus sagt, ich will, dass ihr alle eins seid. Und das will Jesus absolut. Dass wir eins sind im Geist. Und zwar mit dem Geist, der dieses Wort inspiriert und geschrieben hat. In diesem Geist will Jesus, dass wir eins sind. Das schließt für mich Einheit aus mit jedem, der sich Christ nennt und etwas anderes lehrt. Und da gibt es eben nur die Seite, die passt auf der Lehre und die Seite, die nicht passt. Im Medaillenbereich gibt es nichts dazwischen. Und im Geistlichen glaube ich auch nicht. Da, glaube ich, haben wir noch eine Wegstrecke vor uns. Dass das Wort in uns reicher wird. Und das ist eine Aufforderung, die möchte ich lesen aus Kolosser. Das ist Kolosser 3, 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in uns. Das meint also nicht nur den Bereich, dass wir uns auch gegenseitig Sachen sagen, die wir erkannt haben, dass wir uns gegenseitig auch Lehre geben. Es meint auch, in uns soll es wohnen, in uns soll es leben, in uns soll es existieren. Nicht nur Information, es soll lebendig sein, in uns. Deshalb wäre mein Vorschlag, dass wir neu die Bibel in die Hand nehmen auf regelmäßiger Basis. Und das ist deine Entscheidung, ob das früh geschieht oder wie du das machst. Wir müssen auf regelmäßiger Basis das Wort lesen. Schon weil es so ist, wie es der Jan sagte, weil unser Geist tagtäglich Schwerstarbeit verrichtet. Gibt diese Passage, wo davon geschrieben ist, dass Lot in dieser Stadt lebte und gequält war, steht, seine Seele war gequält, dort leben zu müssen. Alleine umgeben von diesem Unrat, dieser Sünde. Also unser Geist leistet Schwerarbeit und lasst uns das Wort unter diesem Kriterium auf regelmäßiger Basis lesen und aufnehmen. Und bevor wir anfangen, das ist das, was ich oft tue, bitte ich einfach den Heiligen Geist und sage, bitte Heiliger Geist, fütter mich jetzt. Ich will das jetzt essen. Ich will, dass das jetzt in mich kommt. Wir müssen das nicht verstehen. Also bitte bemesst nicht die Wirkung des Wortes in euch daran, was ihr versteht. Bin vorhin, während der Jan redete, eine Passage erinnert worden, die habe ich mal vor langer Zeit in einem Prinzbuch gelesen. Da schrieb er, und er hat ja immer lange Passagen im Wort studiert, dass im Alten Testament an irgendeine Stelle kam, wo eine endlose Liste mit Namen ist, weil die irgendwo Beute gemacht haben und dann steht, an wen immer die Beute verteilt wird. Und das steht bei jedem immer dasselbe und das geht mehrere Spalten lang. Irgendwelche Namen, die man nicht aussprechen kann und da bekam genau das und genau das und da steht immer genau dasselbe. Und da schreibt er sinngemäß, dass er eigentlich innerlich gut, weiter, wo geht's, wo wird's wieder interessant. Und der Heilige Geist hätte ihm gesagt, nein, du liest es durch. Gut, ich lese es durch. Habe ich eben die Namen auch mal gelesen. Und nachdem er das gelesen hat, hat ihm der Geist Gottes offenbart, aus dieser langen Liste mit Namen, wo jeder genau denselben Anteil bekommt, wo man hätte schreiben können, alle bekommen denselben Anteil. Hätte man 40 Verse weglassen können. War dieselbe Aussage gewesen. Und dann schreibt er danach, offenbart ihm der Geist Gottes, dass das Gott sehr wichtig ist, dass jede Person vor ihm absolut wichtig und kostbar ist und deshalb ist jede einzelne im Wort erwähnt und was sie von der Beute bekommen hat. Und das war für ihn eine Lehre, also selbst aus so einem langweiligen Spalten kommt Leben. Und nun stimme ich da an Jan total zu, wir müssen jetzt nicht ganz bewusst die Geschlechtsregister durchlesen oder das, was wir überhaupt nicht irgendwie verstehen, aber bitte messt nicht die Wirksamkeit des Wortes in euch daran, was ihr versteht. Und messt es auch nicht daran, ob ihr darüber jemand anders eine Lehre halten könnt. Das ist nicht das, woran man das misst. Es geht um unsere Treue in dem, und das ist genau wie bei anderen Dingen, die man über einen längeren Zeitraum lernt, man hat da nicht schnelle Ergebnisse. Aber es braucht es auf regelmäßiger Basis. Und man kann dorthin durchbrechen, dass es einem so zur Freude wird, wie wenn man total hungrig ist und eine ganz leckere Mahlzeit dann essen kann. Genauso wie das irgendwie Spaß macht und schön ist, kann das sein, oh, das Wort aufzunehmen. Also ich habe oft erfahren, dass durch das Lesen des Wortes ich nicht unmittelbar eine Erkenntnis hatte oder ja, jetzt habe ich die Riesenoffenbarung und das war jetzt das große Ding, sondern dass einfach meine Gesamtkondition sich verbessert. Und dass es ganz viel Gedanken korrigiert, wo im Bild gesprochen, wenn die auf dem Feld so das ganz kleine Unkraut, was gerade so erst rausguckt, das wurde alles gleich wieder weggemacht. Ganz viele Gedanken, die so ein kleines bisschen krumm gehen, waren gleich wieder gerade. Und das ist sehr viel einfacher, dieser Ort auch von Korrektur, als wenn wir in Riesenabständen mal was lesen und bis dahin unser Leben schon wieder auf irgendwelche Seitenwege gekommen ist oder unsere Gedanken auf Wanderschaft gingen, wo sie nicht hin dürfen. Also das Wort soll in uns reichlich wohnen. Nehmt das als Nahrung, dass der geistliche Mensch gestärkt wird, der inwendige Mensch kein magersüchtiger, schwacher Mensch ist. Also Paulus hat gesagt, das Wort hat die Kraft, uns aufzubauen, es hat die Kraft, uns ein Erbe zu geben. Wir hatten gehört, dass das Wort in uns wohnen soll und dass wir leuchten können wie die Himmelslichter, dass wir unbescholtene Kinder Gottes sein können, indem wir das Wort festhalten. Der Schlüssel für die erste Gemeinde und deren Leben und dass sie den ganzen Erdkreis mit dem Evangelium überziehen konnten. Der Schlüssel ist dieser ganz bekannte Vers in Apostelgeschichte 2,42. Und was steht da als erstes? Sie verharrten in der Lehre. Oder du kannst da einsetzen, in dem Wort der Apostel. Und das in einer Lehre verharren, das geht eben weit darüber hinaus, ich habe die Informationen. Was ist, habt ihr für ein Modell? Aha, ja doch, finde ich auch gut. Das geht weit über das hinaus. In der Lehre der Apostel zu verharren, bedeutete, was wir heute erklärt haben, die Werte des Wortes sind meine Werte. Die Maßstäbe des Wortes sind meine Maßstäbe. Diese Maßstäbe liebe ich. Und da habe ich die Zusage, ich werde nie beschämt sein. Ich werde nie leer ausgehen. Ich werde weiser sein als meine Feinde. Weiser sein als Greise, haben wir vorhin gesehen, Psalm 119. Das alles meint dieses in der Lehre verharren. Das ist nicht nur, sie haben in ihrem Treffen immer eine 20-minütige Predigt gehört, sondern das Ganze ist ein Teil von ihnen geworden und das haben sie gelebt. Und zu dieser Zeit, wo das in dem damaligen Leib Christi ganz klar war, die Lehre der Apostel ist das Maß der Dinge, die ist vom Geist Gottes inspiriert und bestätigt. Und das auch nicht über eine Person, sondern über eine Vielzahl Apostel. Ich habe bewusst mich auf Erbäumen, beim Vorbereiten habe ich studiert, mit wie vielen Menschen Paulus zusammengearbeitet hat. Und das ist eine Riesenliste von Namen. Also es kam auch nicht über irgendeinen Superprophet, sondern über viele verschiedene Leute. Und die Gemeinde hat das in sich gehabt und danach gelebt. Und da war es nicht möglich, sich dieser Gemeinde einfach anzuschließen, wenn man auch eine nette Meinung hatte, sondern es war eben nur möglich, gemäß der Lehre der Apostel ein Kind Gottes zu werden und dann auch so zu leben. Wie wünschte ich, dass wir in den Gemeinden wieder in diese Konditionen kämen, dass das nicht mehr geht, dass jemand nach seiner eigenen Lehre in der Gemeinde sein will. Was wünschte ich, wenn wir dort hinkämen? Welche Vollmacht wäre in der Gemeinde? Jetzt nicht nur speziell unsere, allgemein gesprochen, die Gemeinde als solche, die Ortsgemeinden. Ja, also seid ermutigt. Es gibt gute Bücher und es gibt auch gute Hilfen zum sich befassen mit dem Wort. Es gibt Andachtsbücher, wo jeden Tag ein kurzer Kommentar ist. Das ist alles okay. Aber bitte achtet darauf, dass das nicht den Platz einnimmt, den wir haben müssen mit dem Wort. Bitte setzt da eure Prioritätenliste um. Erst das Wort, dann das Andachtsbuch und dann die anderen guten Bücher. Und die schlechten Bücher gar nicht. Und schaut euch neue Bücher an und lasst euch nicht beeindrucken, welcher Name als Autor da steht. Schaut euch neue Bücher an und schaut die an. Aha, das stimmt mit meiner inneren Messlehre überein. Der Abstand passt. Und wenn der nicht übereinstimmt, ja, das Wort bleibt das Wort. Wir haben aus dem Wort das Zeugnis, dass es ewig bleibt. Es wird noch da sein, wenn alles vergangen ist, was wir um uns herum sehen. Und es wird ewig das Wort sein. Ewig ist es das Leben schlechthin. Also die ganzen Hilfsmittel, die sind berechtigt, die können ihren Platz haben, aber lasst sie nicht den Platz einnehmen, den das Wort selbst haben muss. Bitte kommt über die Phase hinaus, aus Andachtsbüchern euch zeigen zu lassen, was ihr in der Schrift lest. Das ist für eine Startphase, für einen Erstklässler ist das okay. Wenn wir länger mit Jesus gehen, lasst euch vom Geist leiten, was der Geist möchte, was ihr im Wort für Passagen lest. Lasst euch nicht von einem Andachtsbuch sagen, den Abschnitt, den Abschnitt, den Abschnitt. Das kann man alles zusätzlich tun, aber das sollte nicht das Einzige sein. Meine Erfahrung ist, dass das Wort sehr viel lebendiger wird, wenn ich nicht vorgeschriebene Abschnitte lese, sondern wenn ich das, was mich bewegt, im Wort suche. Zum Beispiel, was sagt das Wort über das Wort? Oder was mich bewegt zum Thema Heilung und ich studiere das Wort über Heilung. Das ist viel, viel fruchtbarer. Das verbindet sich viel mehr mit unserem Leben. Und man kann solche Bücher nutzen und auch daraus Gutes empfangen, aber lasst es nicht den Platz einnehmen, den das Wort Gottes selbst haben soll. Und bitte tut das auf regelmäßiger Basis. Und lassen wir uns nicht vom Feind dort irgendwie belügen oder einlullen, dass wir keine Zeit haben. Das ist echt ein Trick. Wir haben Zeit und wir können das tun, wenn wir das wollen. Und ich möchte gerne, dass wir uns Zeit nehmen, vor dem Herrn zu sein und dass wir da, in, wer das möchte von uns, wie eine Art Neustart machen können, dass wir einen Reset-Knopf drücken können, das Langweiligsein oder das Verdruss, das Verdrießliche daran oder dass das irgendwie völlig abhanden gekommen ist, dass wir sagen, ich lasse das heute hinter mir, ich will dort einen Neustart, ich will das erreichen, dass dieses Wort aufnehmen genauso freudig ist, wie eine gute Mahlzeit essen. Oder wie das dieser Psalm 119 sagt, dass es ist wie Honig. Also oft im Alten Testament ist dieses Bild für Honig ist etwas mit einer Wonne und einer Lust. Weil die hatten damals noch nicht so eine große Haribo-Industrie. Oder andere nette, süße Sachen, die wir heute haben. Da war Honig der Inbegriff von was richtig gut schmeckt, was Wonne hat, was Lust hat. Abgesehen davon, dass Honig sehr stark auch antibiotisch wirkt. Dass wir da heute vor dem Herrn sagen können, ich will da einen Neustart, will mich neu dort hineinbegeben, das Wort zu lesen auf regelmäßiger Basis, damit der Heilige Geist in uns das findet, was er da braucht, um uns leiten zu können. Und das ist wie eine große Festplatte, wo es ganz viele Dateien gibt. Und wenn die da sind, dann kann der Heilige Geist genau dort klicken, um uns zu leiten. Was für hunderte Stunden an Seelsorge würde es nicht mehr brauchen, wenn die Kinder Gottes vom Wort geleitet wären? Und wie viel Unglück, wie viele schlimme Situationen würden gar nicht stattfinden, würden nie geschehen, nie passieren, wenn die Kinder Gottes stärker wären im Wort. Es ist tatsächlich so. Das Wort ist das totale Leben, die Orientierung, der Maßstab, der Wert, die Messlehre, die Entscheidungshilfe, die Grundlage, das, was in uns Frieden schafft, was uns sicher macht, all das. Und lass uns das bewusst sein, es arbeitet zu jeder Sekunde eine Maschinerie aus der Finsternis dagegen. In jeder Sekunde, die der Zeiger weitergeht auf der Uhr, arbeitet ein Herr von Dämonen gegen diese Tatsachen. Und will uns gerne in diese Dämmerung bringen und uns im Kreis drehen lassen und über uns selber nachdenken lassen. Also das spüre ich einfach so vom Heiligen Geist, dass da heute eine Gelegenheit dazu sein soll. wer das gerne machen möchte, dass wir das tun können jetzt. Einen neuen Anfang, was das Wort betrifft. Und dass wir dem Herrn Jesus sagen, ich will gerne diesen Reichtum entdecken. Ich will über das Ding hinauskommen, das muss ich jetzt auch noch machen. Und dann fühlen wir uns wieder schlecht, weil wir es nicht gemacht haben. Weiter, raus aus der ersten Klasse.